Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Mittelstudien, da gibt es ja jetzt eine Parallelstudie, die wird ja jetzt fortgeführt durch die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die war ja kürzlich in der Presse, ist ja verprügelt worden. Der Vorwurf ist immer Alarmismus und dass so die gute deutsche Gesellschaft so schlecht geredet wird. Ich will heute nicht unbedingt Alarmismus verbreiten, sondern ich wollte nur etwas Bezüge herstellen zur Vergangenheit. Wir haben ja immer den Eindruck, das Böse kam mit der Wiedervereinigung, mit dem Osten kam das Böse, das Rechte kam aus dem Osten. Oder das Rechte ist auferstanden durch Pegida und durch das Auferstehen der AfD. Ich will aber einen Blick ein bisschen zurückwerfen. Ich bin im Jahr 1946 geboren. In diesem Jahr gab es die ersten Meinungsbefragungen in Deutschland, nicht in ganz Deutschland, sondern in der B-Zone, in der amerikanischen und britischen Besatzungszone. Dort hat man ja sich vorbereitet, um die Deutschen zur Demokratie zu erziehen und hat so gefragt, wie es so steht und hat eine Standardfrage war, der Nationalsozialismus war eine gute Idee, nur schlecht ausgeführt. Die Zustimmungsraten lagen 1946, 47 zwischen 50 und 70%. Das war so der Ausgangspunkt. Wir hatten Anfang der 50er Jahre noch bei Meinungsumfragen eine deutliche Mehrheit für den Antisemitismus von über der Hälfte der Bevölkerung. Wir hatten zum Beispiel Anfang der 60er Jahre über 30% ehemalige NSDAP-Mitglieder im Hessischen Landtag. Die Zahl der NSDAP-Mitglieder in der DDR-Volkskammer war nicht ganz so hoch, aber lag auch bei beträchtlichen 15% zum damaligen Zeitpunkt. Ende der 60er Jahre war die NPD in vielen Landtagen in der alten Bundesrepublik, wo ich mich daran erinnere. Meine erste Befragung, die ich durchgeführt habe, war 1969. Ich habe von 1969 bis 1991 bei Horst Ebert Richter, dem Friedensfürsten in Gießen, gearbeitet und habe für ihn immer die Umfragen gemacht. Wir haben damals die NPD-Mitglieder analysiert, die Anhänger der NPD. Die Anhänger der NPD waren damals noch erfolgreich, nachhaltig im Nationalsozialismus sozialisierte Männer, die überwiegend alte Männer, die durchgehend der NPD, viele der NPD verbunden waren. Das war 1969 schon meine erste Befragung. Eine erste große deutsche Befragung zum Rechtsextremismus, die ich für sehr wichtig halte, ist die Untersuchung Sino-Studie von 1981 von Helmut Schmidt in Auftrag gegeben. Der Titel lautet 5 Millionen Deutsche, wir sollten wieder einen Führer haben. 5 Millionen Deutsche waren damals ohne die Brüder und Schwestern aus dem Osten, das war die alte Bundesrepublik. Das waren etwa 14% der Bevölkerung, die dieser Meinung waren. Die Sino-Studie hat damals ja ihre Rechtsextremismus-Fragen so gefunden, indem sie Hardcore Rechtsextremisten interviewt haben und Nicht-Rechtsextremisten und haben aus diesen qualitativen Interviews Fragen entwickelt, wo sich die beiden Gruppen am deutlichsten unterscheiden. Diese Studie ist auch von Herrn Kubitschek gelobt worden. Die Studie sei hervorragend und heute würde man sehen, den Niedergang der Sozialwissenschaften an diesen popischen Mitte- und Autoritarismusstudien, wie der Niedergang der Sozialwissenschaften gewesen sei. Interessant ist, dass bei unserem Fragenkatalog, den ich Ihnen zeigen werde, sehr viele Fragen aus dieser Studie sind, sorgsam damals entwickelt. Die Befunde, die damals erhoben wurden, sind erschreckend. Es glaubten über 40%, dass die linken Medien, versifft hat man damals noch nicht gesagt, dass die linken Medien Meinungsterror machen. Man hat geglaubt, dass die Amerikaner, dass Verschwörung gibt, Verschwörungstheorien über 50%. Dass der Volkskörper geschädigt wird durch dies und das, Homosexualität über 40% abgelehnt. Ein Schreckensszenario, was damals alles geglaubt wurde in der Bevölkerung, in der bundesrepublikanischen Bevölkerung unter Helmut Schmidt. Man hat ermittelt 13% Hardcore-Rechtsextreme, damals 13%, und hat geschaut, wen wählen die eigentlich. Und die haben damals zu 55% CDU, CSU gewählt, zu 20% die SPD, 1% so ein paar Blutenbodengrüne, aber der Rest war Nichtwähler. Und da waren damals die Rechtsextremen Bestandteil, die Wähler waren Bestandteil vor allem der CDU, CSU und der SPD gewesen. Das wollte ich nur zum Hintergrund sagen, weil um die Ergebnisse, die wir gefunden haben, ein bisschen besser einordnen zu können. Unsere Studien, die in Leipzig haben wir 2002 begonnen, und das waren Befragungen, so Langzeituntersuchungen. Die Untersuchungen waren von 2002 bis 2004 haben wir alleine gemacht, 2006 bis 2012 mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben uns 2012 von der Friedrich-Ebert-Stiftung getrennt, waren 2014 wieder alleine, 2016 mit der Otto-Brenner-Stiftung, Luxemburg-Stiftung und Böll-Stiftung. Zwischendrin hatten wir eine Gruppendiskussionsstudie gemacht mit Fokusgruppen. Ich dachte, die Fokusgruppenteilnehmer, Frau Pöge ist heute nicht da, die wollte eigentlich kommen. Frau Pöge hat damals viele Fokusgruppen geleitet. Wir haben aus den Befragungen Leute herausgewählt, die sich rechtsextrem geäußert haben, und haben mit denen Interviews gemacht in 10 deutschen Städten. Und wir haben mit 10 deutschen Städten Interviews gemacht mit Leuten, die sich nicht rechtsextrem Fragebogen geäußert haben. Vielleicht wichtiges Ergebnis aus diesem Vergleich zwischen Fokusgruppen, zwischen Interviews und Befragungen war, wer sich im Fragebogen rechtsextrem äußert, tut das auch in der Gruppendiskussion, aber wer sich im Fragebogen unauffällig äußert, hat durchaus oft sehr viel rechte Anschauungen, und das betrifft vor allem ein Gebiet, das ist der Antisemitismus. Der wird nie richtig geäußert, der taucht dann in Interviews, kommt er so leise dann zum Vorschein. Die Befragung, die ich Ihnen heute vorstellen will, das ist die Befragung vom letzten Jahr, 2.500 Personen. Wie immer seit 2002 habe ich die Befragung mit Oliver Decker durchgeführt. Wir haben, Sie sehen auf der linken Seite, die Einstellungen gefragt. Wir haben rechtsextremes Weltbild als mehrdimensionales Einstellungsmuster untersucht. Seit 2002 gab es auch die Untersuchung der Bielefelder von Herrn Heidmeier, damals später von Herrn Zick, zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. War ein etwas anderes Konzept. Heidmeier hielt so Rechtsextremismus für ein altmodisches Konzept, was schon vorbei sei. Und er wollte ein moderneres Konzept machen. Meine Versuche, die beiden Studien zusammenzubringen, ist misslungen, weil die Diskrepanzen der verschiedenen Wissenschaftler, die waren zu groß. Sie wissen ja, Wissenschaftler haben immer den Narzissmus der kleinen Differenz, also die betont haben so kleine Differenzen, die sie hochblustern, war damals eben schiefgegangen. Wir haben diese Studie dann damit in rechtsextremen Einstellungsmustern begonnen. Die Fragebogen wurden entwickelt von einer Konsensuskonferenz im Jahre 2000, 2001 von vielen Politologen, wo ich auch teilgenommen hatte. Als Testexperte waren Herr Falter, Herr Stöß, Herr Wagner, ganz viele andere, die diese Fragebögen entwickelt haben und sich auf 6 Dimensionen geeinigt haben. Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Einigkeit über den Autoritarismus aufzunehmen, konnte nicht hergestellt werden, weil ein Teil der Politologen der Meinung war, dass Autoritarismus, die auch bei Linken vorkommt und deswegen so eine Y-Verteilung ist und dass man es deswegen nicht nehmen durfte. Wir haben dennoch in unseren Studien immer den Autoritarismus besonderes Augenmerk geschenkt, weil Autoritarismus der wichtigste Prädiktor für rechtsextreme Einstellungen ist. Wir haben auch die Fragen vorgegeben, lehne völlig ab, lehne überwiegend ab, teils, teils, stimme überwiegend zu, stimme voll und ganz zu. Taucht immer in den Debatten der Meinungsstreit auf, ob man die Leute zu Aussagen zwingt und teils, teils weglässt. Das wird immer zu Totschlagargumenten gegen Untersuchungen genommen, manchmal so rum und manchmal so rum. Es gab auch Forscher wie in Brandenburg, bei dem Brandenburg-Barometer, die haben die Antworten lehne völlig ab, bestimme überwiegend zu als Ablehnung interpretiert und haben als Zustimmung nur interpretiert, stimme voll und ganz zu und hatten damit ganz geringe Rechtsextremismus-Ausprägung in Brandenburg. Das ist kein Scherz, das ist so. Ich wollte nur sagen, die Tücke liegt im Detail. Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen. Wir haben die Manifest und latente Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. Manifest, was sind die linken Ergebnisse, die linken drei, das sind die Werte für das Item in Deutschland. Im nationalen Interesse, sondern bestimmten Umständen die Diktatur, die bessere Staatsform. Diese Frage, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Hier sehen Sie die 11%. Erinnern Sie sich, in dem Buch von der Sino-Studie waren es 14 damals. Im Osten, hier Mitte liegt der Osten, ist etwas deutlicher. Und die rechts ist die Frage, was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Diese Fragen werden immer attackiert, wie alle Fragen des Rechtsextremismus-Fragebogens, weil man meint, die seien alle nichts mit Rechtsextremismus zu tun, obwohl genau diese Fragen in der Sino-Studie entwickelt wurden, in Interviews zwischen Hardcore-Rechtsextremen und Nicht-Rechtsextremen. Gut, Chauvinismus, Mut zu einem starken Nationalgefühl ist die linken drei Säulen. Was unser Land braucht, ist ein Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland. Das wird auch immer kritisiert, dass das was sehr Vernünftiges ist. Und das oberste Ziel deutscher Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht. Das hat dieser Sprecher der AfD, hat das also als Selbstverständlichkeit bezeichnet. Nun gut. Links ist Gesamt, in der Mitte ist Osten. Hier spielt sich Ost-West-mäßig nicht so das Allermeiste ab. Zentraler Punkt, die manifeste und latente Ausländerfeindlichkeit. Sie sehen, dass hier diese Säulen, ist der Osten, das ist der Osten, das ist der Osten, immer höhere Werte als im Westen. Und Ausländerfeindlichkeit definiert durch die Fragen, die Ausländer kommen nur her, unseren Sozialstaat auszunutzen, sagen im Osten fast jeder Zweite, 30% sind dann ambivalent. Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken. Das sind auch beträchtliche Zahlen. Über jeder Vierte stimmt explizit zu, im Westen und im Osten jeder Dritte. Eine Argumentation war, auch in der Neuen Zürcher Zeitung bei dieser Frage, das hat mit rechts nichts zu tun, das hat man immer gemacht. Hat ein bekannter Politikwissenschaftler aus Sachsen, die auch ein gewisses Verständnis für Pegida hat, fand das ganz normal. Und die Frage, rechts die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer im gefährlichen Maße überfremdet. Und hier sehen wir, 45% im Osten glauben das, 28% latent. Wir haben auch überprüft, wer fühlt sich denn besonders überfremdet. Wir haben das in Beziehung gesetzt im Bundesland mit der Zahl der dort lebenden Personen mit Migrationshintergrund. Es gibt eine negative Korrelation der Art, je weniger Personen mit Migrationshintergrund in einem Land leben, desto mehr fühlt man sich überfremdet. Einzige Ausnahme, die Korrelation stört, ist Bayern. Bayern hat viele Migranten und Bayern fühlen sich auch überfremdet. Aber sonst ist der Zusammenhang negativ. Und wir haben auch die Kontakthypothese überprüft. Die Kontakthypothese ist, dass wer sich überfremdet fühlt, dass das meistens Personen sind, die in ihrem persönlichen Umfeld, also Arbeitsplatz, Familie, Freunde, Nachbarn, keinen Kontakt hat. Die Kontakthypothese trifft tatsächlich zu. Je weniger Kontakt vorhanden ist, je mehr fühlt man sich überfremdet. Manifest an latenter Antisemitismus, alles auf niedrigem Niveau, explizite Zustimmung, so unter 10%. Und man sieht latent so etwas über 20%, die sich nicht so distanzieren können. Aber immerhin die Staatsmoral, dass man Antisemitismus nicht geduldet wird, dem folgt man. In Fragebögen antworten. Was man denkt, ist die andere Frage. Der Sozialdarwinismus ist auch niedriges Niveau. Das sind so Fragen, der Sozialdarwinismus sind die Fragen ganz rechts. Es gibt wertes und unwertes Leben. In der Mitte eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Und links, wie in der Natur, sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen. Niveau um die 10%. Ich habe einmal beim Kirchentag in Dresden, wo ja Kampf gegen Rechts, dass Musikbands gespielt haben, die hatten alle so Schals an und haben waren fröhlich im Kampf gegen Rechtsextremismus und hatte dann die Ergebnisse für die Protestanten vorgetragen. Und es waren 12% der Protestanten fanden, es gibt wertes und unwertes Leben. Und habe zu denen gesagt, jeder 8 von ihnen glaubt das. Da war die Hölle los. Eine Verunglimpfung einer Glaubensgemeinschaft. Nun gut. Das ist die Manifesto latente Verharmlosung des Nationalsozialismus. Ohne Judenvernichtung würde man einen großen Staatsmann ansehen. Nationalsozialismus hatte seine guten Zeiten auf der rechten Seite. Ich glaube, nur noch fast jeder 10. Die Autobahn ist abgelöst worden durch die vorbildliche Familienpolitik in der Rückerinnerung. Und in der Mitte, die Verbrechen sind übertrieben worden. Jeweils 3 Fragen haben wir zusammengefasst zu einer Skala. Und wer die 3 Fragen mindestens zustimmend, wenn man von 1 bis 5 geht, mit 4 im Durchschnitt die Fragen beantwortet hat, als rechtsextrem in dieser Skala bezeichnet und haben dann Ost-West-Vergleich gemacht und haben hier bei Ausländerfeindlichkeit einen Ost-West-Unterschied, 30%, 31% sind dort sehr stark ausländerfeindlich. Beim Sozialdarwinismus gab es auf niedrigem Niveau auch eine Differenz. Bildung spielt eine große Rolle. Die Personen mit höherem formalen Bildungsgrad äußern weniger rechtsextreme Einstellungen, wobei man da auch nicht sicher sein kann, ob Personen mit höherem Bildungsgrad nicht sozial erwünschte antworten. Das kann man nicht ausschließen. Dieser Bildungsgrad führt natürlich auch bei vielen Ost-West-Vergleichen zu Problemen. Also das muss man berücksichtigen, dass der formale Bildungsgrad im Osten niedriger ist als im Westen. Das führt dazu, dass man das kann zu Problemen führen, wenn man das, wie das manche Sozialwissenschaftler machen, als Störvariable rauspartialisiert, macht man den Osten gesund. Das ist passiert zum Beispiel beim Bundesgesundheitsservice, der 2008 festgestellt hat, dass die Ostdeutschen in allen Bereichen psychisch gesünder sind als die Westdeutschen. Und das kommt zustande, indem man den Bildungsgrad rauspartialisiert hat. Weil mit niedrigem Bildungsgrad eher psychisch kränker, hat man das rausgerechnet, die Ostdeutschen gesund gemacht. Also es ist sehr schwierig. Die Bildungssysteme sind völlig unterschiedlich. Zum Beispiel zum Zeitpunkt der Wende war der Grad der Hochschulabitur in den neuen Ländern um die 10% und der war 1970 in alten Bundesländern. Das ist auch ein Problem mit den Alterskohorten, das ist genau das Gleiche. Es gibt ja den Braindrain. Die gut Ausgebildeten sind abgehauen, sind rübergemacht. Von 49 bis 89 sind 4,6 Millionen Westen gegangen. Und die ganze Intelligenz, wie man im Osten gesagt hat. Es gab Fluchthelferorganisationen nur für Ärzte in den 70ern, die alle rübergemacht sind. Nach der Wende hat Bayern über 500.000 junger, gut ausgebildeter Ostdeutscher geschluckt, die Bayern zum Wirtschaftsaufschwung verhelfen. Man hat in Brandenburg Regionen mit dem Geschlechterverhältnis wie sonst nur in China 125 Männer auf 100 Frauen, weil die Abiturientenquote lag in 62% im Osten sind Frauen. Und die Männer hatten traditionell noch, sind über einen zweiten Bildungsweg gegangen oder sonst was. Ich bin mit dem Thema nämlich befasst, weil ich jetzt noch in meinem hohen fortgeschrittenen Alter ein großes Forschungsprojekt habe, DDR, Vergangenheit und psychische Gesundheit, und da spielt das eine große Rolle. Also diese Phänomene, wer rübergemacht ist und wer hin und rück und was da passiert ist. Ich mache schon mal weiter. Ich hatte jetzt einen Fallvergleich unserer Befragung vom Jahre 2002 bis 2018. Was meinen Sie denn bei den Dimensionen, wie es mit den Dimensionen Befürwortung einer Diktatur gelaufen ist seit 2002 bis heute? Anstieg, gesunken, es ist ein bisschen gesunken, nicht mehr so hoch. Beim Chauvinismus verharrt auch auf der gleichen Höhe seit 2002. Und wie sieht es bei den ausländerfeindlich Eingestellten aus? Wir hatten den höchsten Maß an Ausländerfeindlichkeit 2012 im Osten. Praktisch jeder zweite. Das war das höchste Ausmaß, das ist angestiegen im Osten von 2008 bis 2012 und hatte die höchsten Werte. Und 2012 ist dann abgesunken auf 2014, 2016 auch nicht viel höher geworden. Das heißt, die Ausländerfeindlichkeit war keine Folge des Anstieges der Zahl der Geflüchteten, sondern die Ausländerfeindlichkeit war im Osten, hat ihren Höhepunkt im Jahr 2012 gehabt, was eine Schwierigkeit ist der Interpretation. Was war da? Wir hatten im Osten, wir hatten einerseits eine fulminante Bankenkrise 2008, die Unsicherheit geschafft hat. Wir hatten im Osten noch eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit, wo dann Migranten als Fressfeinde gesehen werden, also die Arbeitsplätze wegnehmen. Wir hatten den Höhepunkt der Ausländerfeindlichkeit nicht nach 2014-15, sondern vorher. Das sind wir, bitte? Gemessenen, ja. Das ist ein anderer Punkt, auf den ich noch komme, dass nämlich die Gewaltbereitschaft dramatisch zugenommen hat. Und die Gewaltbereitschaft, wenn man eine gleiche Anzahl mit Einstellungen hat, aber die Gewaltbereitschaft zunimmt, das erhöht dann die Straftaten. Die Fragen, die wir da drin haben, die haben wir beibehalten, weil sie im ursprünglichen Fragebogen drin waren. Und wegen der Vergleichbarkeit. Es gibt ja dann auch die Aufdifferenzierung, die wir dann auch später vorgenommen haben, Feindschaft gegenüber bestimmten Gruppen. Da komme ich gleich noch zu einigen komme ich noch dazu. Ich sage nochmal die drei Items. Die Ausländer kommen nur hier, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in die Heimat zurückschicken. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer gefährlichen Maße überfremdet. Wir hatten noch andere, eine längere Fassung des Fragebogens, zum Beispiel, die sollen untereinander heiraten, nicht? Und solche Fragen, die haben wir dann wegen der Trennschärfe zum Konstrukt weggelassen, weil wir weniger Fragen haben wollten. Was würden Sie vorschlagen, was wir noch genauer befragen sollten?
Was ist ein Ausländer? Also ist das der Österreicher oder ist das der Nigerianer?
Wenn Sie gefragt werden danach mit Ausländern, dann kommt es darauf an, was Sie sich darunter vorstellen. Beckstein hatte zu der Frage gesagt, Ausländer im gefährlichen Maße überfremdet, das sei nichts Rechtsextremes. Schauen Sie sich doch mal München, die Bahnhofsgegend an. Also im gefährlichen Maße befremdet durch Ausländer. Wichtig ist ja, wie die Fragen verstanden werden, in welchem Kontext und wie sie in welcher Weise in anderen Fragen zusammenhängen. Kann ich mal Fahrt aufnehmen? Ach so, nee, noch nicht. Wie sieht es denn mit Einstellungen in den einzelnen Skalen und Parteienpräferenzen aus? Und dann sieht man Ausländerfeindlichkeit, wie immer sie so definiert ist, AfD 56% und die Volksparteien so auf mittlerem Niveau, die Linke 15%, Grün vorbildlich mit 11% nur und Chauvinismus natürlich auch bei der AfD hoch angesiedelt, Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur auch bei der AfD nicht so die allermeisten. Spannend wäre die Frage. Wir haben Hardcore-Rechtsextreme ausgewählt, die bei allen 138, die quer über alle Fragen sich rechtsextrem äußern, haben geschaut, wen wählen die. Erstmals festzuhalten, dass nur 73 Wahlteilnahme sicher ist und jeder Sechste sicher wählt nicht, manche sind noch unsicher. Und man sieht, die AfD vereinigt 34% auf sich, SPD 10%, CDU, CSU 19%, Grüne nur 1%, FDP noch ein paar. Und wenn man sich die Jahre vorher anschaut, dann sah es noch anders aus. 2014 hat die AfD nur 6% gezogen und bis 2016 ist der Anteil der Rechtsextremen, die AfD gewählt hat, deutlich angestiegen. Das heißt auch, dass die AfD noch nicht alle Rechtsextremen um sich versammelt hat. Sie stellt zwar eine neue Heimat für die Rechtsextremen dar, aber sie hat sie noch nicht alle versammelt. Sehr viele Rechtsextreme gehen nicht zur Wahl, vor allem rechtsextreme Frauen. Und die wählen auch nicht AfD. Und es gibt sehr viele, die abgehängt sind in unserer Gesellschaft, so die Bude, so als sie abgehängt bezeichnet hat, der DHL-Fahrer, der mit mehreren Jobs seinen Lebensunterhalt nicht fristen kann, der fühlt sich auch nicht von der AfD angezogen, der geht nicht zur Wahl. Hier sieht man, die SPD hatte 2014 noch jeden vierten Rechtsextrem hinter sich versammelt, hier noch 15% und bei der letzten Wahl jetzt noch 10%. Das ist der Niedergang der SPD. Und CDU, CSU, 21% haben auch viele Wähler verloren. Selbst bei der Linken, 7% noch 2014, hat auch ein paar verloren, aber die Zahlen sind sehr gering. Was das nur sagen will, es gibt keine Gleichsetzung. Rechtsextreme
Hardcore-Rechtsextreme mit AfD-Wahl. Es ist auch nicht so, dass die AfD-Wähler unbedingt Protestwähler sind, aber trotzdem gibt es keine 1-zu-1-Zuordnung. Bei Wahlentscheidungen war sicher oft auch, haben andere Dinge eine Rolle gespielt, wer garantiert meinen Arbeitsplatz etc. pp., wo man Vertrauen zu den anderen Parteien hatte. Das ist irgendwie da geschwunden. Das hatte ich Ihnen schon dargeboten. Hier nochmal diesen Höhepunkt der manifest rechtsgeschlossenen Rechtsextreme, der erstaunliche Peak im Jahre 2012. Hier hat man eigentlich, wenn man Längsschnitt nimmt, nichts unbedingt Beunruhigendes, bis auf diesen Ausreißer da. Die Einflussfaktoren, die ist ein bisschen grafisch, ein bisschen holzklotzartig dargestellt, die Ergebnisse einer multiplen Regression als Bedeutungsfaktoren für rechtsextreme Einstellungen. Und Sie sehen, für rechtsextreme Einstellungen ist fulminant bedeutsam der Autoritarismus. Autoritäre Einstellungen sind das Potenzial, aus dem sich rechtsextreme Einstellungen speichern. Unsere Gesellschaft ist durch und durch autoritär, immer noch. Und sind, als Adorno seine Untersuchung gemacht hat, waren immerhin, glaube ich, 12 oder 14% nicht ganz so autoritär. Der Prozentsatz ist leicht gestiegen in Deutschland. Aber die autoritären Strukturen sind in unserer Gesellschaft noch tief, tief verankert. Und die rechtsextreme Einstellung ist auch nichts, was, sagen wir, durch eine Jugendkultur hochgekommen ist oder ist etwas, was tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Die Brutstätten rechtsextremer Einstellungen sind die Stammtische und die Familienfeiern. Ich frage immer bei Familienfeiern, und gab es auch nationalistische Ausfälle? Fast bei jedem, nicht? Also fast bei jedem, es steckt tief, ganz, ganz tief in uns drin. Also die Enthemmung, wir hatten das ja auch mal Enthemmung genannt, also dieses Phänomen, dass sich die Sprachgebrauch enthemmt hat, und ich habe es immer an Sarrazin festgemacht. Als Sarrazin sein Buch geschrieben hat, gab es Diskussionsveranstaltungen in München, ein großes Forum, wo dann der humanistische Pöbel ihm zugejubelt hat. Also Personen mit hohem Bildungsgrad, die keine Äußerung, die ein bisschen differenzierend war, wurden niedergeschrien. Und das hat zu einer sehr großen Verrohung geführt. Wir hatten schon früher harte Aussagen gegenüber Bevölkerungsgruppen. Ich erinnere mich, Anfang der 80er Jahre, als die Sino-Studie war, aber auch später gab es antitürkische Äußerungen, massenweise waren die Äußerungen antitürkisch, die Sarrazin wieder aufgegriffen hat. Von Sarrazin zu heute ist ein Unterschied, heute ist anti-islamisch. Heute steht nicht mehr der Türke im Vordergrund. Wir hatten bei unseren Gruppendiskussionen 2007, 2008, gab es einen anderen Volksfeind, das waren die Russlanddeutschen. Die waren verantwortlich für schlimmste Dinge, also No-Go-Areas, also Wohngebiete waren nicht mehr betretbar. Wir hatten Anfang, direkt nach der Wende, 91, 92, eine heftige Einstellung gehabt, die sich ja dann befriedet wurden, wo durch den Kompromissvorschlag von Oskar Lafontaine das Asylrecht fast abgeschafft wurde im Grundgesetz. Das hatten wir alles. Was ausgerechnet 2012 passiert ist, ich würde sagen, die Einstellungen waren da. Was sich geändert hat, ist die Möglichkeit, ungestraft diese Meinungen äußern zu können. Und diese Meinung unsanktioniert äußern zu können und die immer runter zu pöbeln, ist auch mit Aufstieg der sozialen Medien verknüpft, was da passiert ist. Und das hemmungslos losgeledert werden kann. Und auch so Strafrecht greift da überhaupt nicht, gibt Morddrohungen, gibt Pöbeleien aller Art, eine Verrohung. Wir haben auf der anderen Seite, was Sie vorhin schon angesprochen hat, mit Gewalt. Wir haben 2006 nach Gewalt gefragt und 2016 auch nochmal. Die Gewaltbereitschaft hat deutlich zugenommen, sowohl die aktive Gewaltbereitschaft, dass ich bereit bin, für meine Überzeugung tätig zu werden, aber auch die Überzeugung, dass man es billigt, wenn ein anderer mal losledert und Gewalt ausübt. Und das hat stark zugenommen und die politischen Milieus seit 2006, die so eher rechten Milieus, dort genau bei den Milieus hat die Gewaltbereitschaft, auch die geäußerte Gewaltbereitschaft deutlich zugenommen. Das ist ein Unterschied. 2012, was da war, die Folge, was den Osten so irritiert hat, das könnte auch sein, dass man im Westen angekommen war, im Wirtschaftssystem, dann eine existenzielle Grundfrage gestellt wurde, dass das System, dass der nun geliebte Kapitalismus auch abkacken kann. Also das Gefühl, großes Gefühl der Verunsicherung. Vielleicht gucken wir uns die Tabelle nochmal an, Autoritarismus, also mit drei Dimensionen, höchste Vorhersage, und dann haben wir die Verschwörungsmentalität, die noch eine große Rolle spielt, was man alles glaubt. Verschwörungsmentalität hat ja, gab es ja auch viel Debatten darüber. Verschwörungsmentalität geht ja von so Dingen wie Chemtrails, nicht? Also so Unfruchtgeschichten, geht aber auch einen Bereich, den es natürlich auch auf der linken Seite gibt, dass Lobbygeschichten im Hintergrund stehen, bei Gesetzgebungsverfahren etc. Und natürlich nicht zu vergessen, das internationale Finanzkapital, was ja bei der Untersuchung von Herrn Stöß Anfang 2000 den höchsten Bezug zu Rechtsextremismus hatte, das internationale Finanzkapital. Verschwörungsmentalität spielt eine Rolle, aber es gibt noch andere Sachen, natürlich Persönlichkeitseigenschaften. Wir haben auch Persönlichkeitseigenschaften bei rechtsgerichteten Personen untersucht, also hohe Werte auch an Autoritarismus, also autoritär eingestellt, und Narzissmus. Narzissmus, also als Persönlichkeitseigenschaft, gehört ja zu den dunklen Triade. Es gibt ja negative Persönlichkeitseigenschaften. Narzissmus zur dunklen Triade, die anderen sind alle Idioten, ich habe den Durchblick etc. pp. Verweigerte Anerkennung ist wichtig, hätten wir auch gefragt. Anerkennung als Person, dass man sich nicht wahrgenommen fühlt als Bürger, dass man Ärger hat, Ämtern ausgeliefert ist. Hier ist noch ein Punkt, die Gewalten der Erziehung. Wer als Kind verdroschen wurde, neigt zu autoritären Vorstellungen zur Kindererziehung und neigt auch eher zur rechten Einstellung. Soziodemografie, niedrige Bildung spielt eine Rolle, und was Sie gar nicht mehr sehen können, ist hier Ost-West. Wenn die Faktoren alle weg sind, bleibt für Ost-West gar nichts mehr übrig. Und das ist immer ein Ost-West-Phänomen, wenn Sie Ost-West-Vergleiche machen, wo gibt es die meisten Drogenabhängigen? Oder wo sind die Fettsüchtigsten? Immer hat Mecklenburg-Vorpommern die Arschkarte. Also das liegt daran, weil Mecklenburg-Vorpommern ganz schlechte sozialstrukturelle Verhältnisse hat, weil die meisten weggemacht sind mit hohem Bildungsgrad und die auf den schlechten Risiken sitzen geblieben sind, bevölkerungsmäßig. Dann hat man ein methodisches Problem. Rechnet man daraus raus, hat man keinen Ost-West-Unterschied mehr, aber im täglichen Leben hat man einen Ost-West-Unterschied, weil dort viele einer Spezies versammelt sind. Das ist aber ein Problem, das ist empirisch nicht zu lösen oder nicht zu lösen. Die Frage der Binnenmigration finde ich eine ganz wichtige. Von den Personen, die in Ostdeutschland geboren sind, die noch jetzt in Deutschland leben, leben ein Viertel in Westdeutschland. Machen aber in der westdeutschen Bevölkerung so 6-7% der Bevölkerung aus. Und die vom Westen rübergemacht sind, Osten, also die Kolonisateure, haben meistens hohen Bildungsgrad. Meist Hochschulstudium, sind sehr liberal und völlig entgegengesetzt dem eingeborenen Ostdeutschen, machen im Osten aber auch nur 5% aus. Und dann haben wir noch viele Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die nicht in Deutschland geboren sind, über 10%. Und wir haben noch viele mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit. Also sehr verwickelt. Man müsste die Gruppen genauer untersuchen. Das habe ich auch vor. Es gibt die Studie vom Albus, der erstmals das ganz gründlich auch erfasst hat. Und der Albus hat von unseren Rechtsextremismusfragen auch 9 im Angebot, also schon jahrelang untersucht, wo man da vielleicht noch ein bisschen genauere Untersuchungen machen könnte. Das ist für feinere Untersuchungen natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ist aber bisher nicht gelöst worden. Ich hatte immer vor, endlich den Ost-West-Kram aufzugeben. Die direkt antisemitischen Aussagen sind tabu bei uns. Es kommen noch andere Aussagen, die in andere Richtung sind eigentümlich und passen nicht so recht zu uns, nicht? Und haben noch zu viel Einfluss heute. Einfluss zu groß, und die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um zu erreichen, was sie wollen. Ich habe aber noch sekundär antisemitische Aussagen. Autoritarismus. Unruhestifter sollten deutlich zu spüren bekommen, dass sie in der Gesellschaft unerwünscht sind. Ganz links.
Menschen sollte wichtige Entscheidungen in der Gesellschaft Führungspersonen überlassen und bewährte Verhaltensweisen sollten nicht in Frage gestellt werden. Das eine ist autoritäre Aggression, das andere autoritäre Unterwürfigkeit, das andere Konventionalismus. Und dann nenne ich auch gleich noch die Verschwörungstheorien, weil die auch auf noch der Seite sind, die Fragen. Die meisten Menschen erkennen nicht, in welchem Ausmaß unser Leben durch Verschwörungen bestimmt wird, die im Geheimen ausgeheckt werden. Es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Und Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Da haben wir die Verschwörungsmentalität und die sind jetzt für 3 Jahre Gänge 2012, 2016 und 2018 dargeboten. Und dann sieht man, dass die im Osten ein starker Anstieg zu der Frage war mit den geheimen Organisationen und im Westen auch ein Anstieg, aber gegenüber 2016 nichts Dramatisches mehr passiert. Die Verschwörungsmentalität ist im Vergleich zu dem Sino-Studie 1981 eher zurückgegangen. War immer schon vorhanden. Autoritäre Aggression, die Abwertung von Juden, Jüdinnen, Sinti und Roma und Muslimen. Und hier haben wir andere Fragen gestellt. Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Das scheint ein Zeitverlauf zu sein, seit 2002. Ein leichter Rückgang, aber dennoch höheres Niveau als bei den primär antisemitischen Äußerungen. Juden arbeiten mehr als andere Leute mit üblen Tricks. 2002 ganz links wollte ich noch erwähnen, die hohe Werte des Antisemitismus hatten nach unserer Ansicht zu tun mit der Entgleisung von Herrn Möllemann im Wahlkampf 2002, der den Antisemitismus hoffähig damals gemacht hatte. Sekundärer Antisemitismus, das sind jetzt die anderen Fragen. Da kommt das Wort Israel dann drin vor. Dann steigt die Zustimmung sofort raketenartig in die Luft, wenn man sowas fragt. Durch israelische Politik werden Juden immer unsympathischer. Das sind hier die Aussagen 2012, 2018. Ist nicht angestiegen. An zweiter Stelle wütend, dass die Vertreibung und die Bombardierung als kleineres Verbrechen angesehen wird. Ist zurückgegangen. Auch die nächste Aussage, Reparationsforderungen nützen nur einer Holocaust-Industrie, ist auf hohem Niveau zurückgegangen und ganz hohe Werte, dass man endlich aufhören soll, mich mit euren Kamellen von vor über 70 Jahren zu beschäftigen und sich den heutigen Dingen zu widmen. Das ist eine überwiegende Mehrheit dieser Ansicht. Muslimen sollte die Einwanderung nach Deutschland untersagt werden. Das sind um die 35 bis 40%. 2016 ist es deutlich angestiegen und ist auf dem Niveau auch geblieben, 2018. Und hier habe ich einmal die Aussagen nach Parteipräferenzen. Wer der Meinung ist, Muslimen soll die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden, ist positiv ist erstmal, dass 25% der AfD-Wähler nicht dieser Meinung sind. Und ganz vorbildlich sind die Grünen-Anhänger, weil nur 24% der Meinung sind, dass Muslimen die Zuwanderung untersagt werden sollte. Die Linke auch sehr gut, nur 33%, nur jeder Dritte möchte die Zuwanderung untersagen. Was ich damit sagen will, dass das durch ein Spektrum natürlich, dass Wähler und Nichtwähler ein merkwürdiges Potenzial sind, nicht? Die Parteistiftungen haben auch schon aufgegeben, ihre Kampagne Nichtwähler zur Wahl zu treiben, weil das ja hier heißen würde, dass man die AfD-Stimmenzahl erhöhen würde. Und da hat man von Kampagnen sich verabschiedet. CDU, CSU, SPD ist vorbildlich, nur 39% würden die Zuwanderung untersagen. Was das Ganze aber sagt, dass die Fragen, die mit Muslimen zu tun haben, dass das Bevölkerungskreise in Wallung versetzt, in Unsicherheit versetzt, die nicht unbedingt rechtsextrem sein müssen. Und dass die Grünen, wir werden noch andere vorbildliche Verhalten von Grünen und linken Wählern sehen. Durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land, hat deutlich zugenommen, in Ost wie in West. Jetzt sagen das schon weit über die Hälfte. Und hier sind die am liberalsten, wahrscheinlich am meisten Kontakt mit Muslimen, die Linken, nur 39% fühlen sich wie Fremde im eigenen Land, der linken Wähler. Und bei den Grünen sind es 41%, AfD-Wähler 80%. Das bedeutet auch,
Diese Zahlen zeige ich immer gerne, wenn ich bei Parteistiftungen bin, weil Anhänger, linke Parteistiftungen, wenn man die Grünen als links bezeichnen will, wenn Parteistiftungen der Meinung sind, sie sind die Guten. Also sie sind die Guten und Nazis raus und dann ist alles in Ordnung. Und die Frage, was im eigenen Laden los? Müsste man nicht auch ein bisschen mit seiner eigenen Anhängerschaft ein bisschen diskutieren, was denn da so die Sache ist? Und die meisten wollen es einfach nicht glauben und wollen es nicht wahrhaben und sagen, das sei Mumpitz und das gibt großes Grummeln. Von SPD 56% fühlen sich als Fremde im eigenen Land, ist auch ganz stolz, noch mehr als bei CDU, CSU. Ich habe jetzt auch angefangen, und das hatte ich ganz vergessen, nochmal die CSU herauszunehmen. Die kann man mit Bayern ja gut rauskriegen. Sinti und Roma, ich hätte Probleme damit, wenn sie sich in meiner Gegend aufhalten, das sind weit über 60%. Da hilft auch nichts, irgendwie darauf hinzuweisen, welche Geschichte Sinti und Roma in unserem Land hatten, dass sie nicht anerkannt wurden als Verfolgte, dass sie lange keine Entschädigung bekommen haben, das hilft alles nichts. Und da gucken wir uns auch mal die Parteianhänger an. Grüne sind wieder am vorbildlichsten, nur 39% hätten Probleme damit, dass sich Sinti und Roma in ihrer Gegend aufhalten. Und CDU, CSU ist so nah da an die AfD-Wählerschaft hier gerückt, aber es sind große Teile unserer Bevölkerung, wo irgendwie, glaube ich, auch etwas an Arbeit zu leisten ist. Die Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden. Da hatte ich die Zahlen für die Grünen, sind es wieder nur 40%, die aus den Innenstädten raus haben wollen. Und das sind Probleme, dass man den so nicht entkommt, unserer Geschichte nicht entkommt und dem nicht entkommt, was in uns drin sitzt. Ich sage immer, jeder von uns ist ein bisschen in seiner hintersten Ecke ein bisschen rechtsextrem und muss mit seinen inneren Vorurteilsstrukturen kämpfen und muss seine inneren Vorurteilsstrukturen auch wahrnehmen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Und das gängige Muster zu sagen, dort sitzen die Bösen. Und wenn die NPD oder aus dem Landtag raus ist, dann ist alles prima. Nichts ist. Nichts ist. Früher saß im sächsischen Landtag, war die NPD im Landtag und ich war immer der Überzeugung, es gibt mehr Rechtsextreme im sächsischen Landtag außerhalb der NPD-Fraktion im Landtag, was sich auch bei manchen Abstimmungen bewahrheitet hat. Wir haben in uns viele merkwürdige Anschauungen, die wir offiziell nicht äußern und wo wir uns so wie die Mehrheit auch selbst der AfD, die sich beim Antisemitismus nicht erwischen lässt und das nicht äußert, haben wir in uns auch viele Anschauungen, die sehr, sehr vorurteilsbehaftet ist. Ich wollte nochmal die Aussagen, die Angst vor den Muslimen, kann man auch ein bisschen relativieren, indem man religionssoziologische Untersuchungen anschaut, wie werden denn andere Religionsgemeinschaften so in Europa gesehen. Das ist sehr interessant. Die heftigsten Anschauungen gegenüber Angehörigen anderer Religionen gibt es in Dänemark. Die sind sowas von rassistisch, religionskritisch. In Deutschland fürchten sich so 60-70% vor Muslimen, aber interessanterweise vor Juden vielleicht so 25-30%. Vor Gottlosen fürchten, also Konfessionslosen, fürchten sich in Deutschland auch fast 30%. Da habe ich gedacht, fürchten die sich von Ostdeutschen oder und es fürchten sich viele vor Christen. Das heißt, wir haben Vorurteilsstrukturen in unserer Gesellschaft gegen andere Gruppen. Wir haben die Muslime jetzt in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, da stecken bei uns sehr viele Vorurteilsstrukturen drin und die auch leicht zu wecken wären. Also Vorurteile, die Bielefelder haben es ja durchbuchstabiert mit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gegen Obdachlose, gegen Gott weiß was. Und ich glaube, da steckt in uns viel drin an Ressentiments, die wir in uns drin haben, an denen wir auch ständig arbeiten müssen. Ich wollte keine Schwarzmalerei betreiben. Die Zustände in Deutschland, was rechtsextreme Einstellungen geht, sind noch relativ bezogen auf unsere Vergangenheit nicht so schlimm. Sie sind in Bezug auf Nachbarstaaten zum Beispiel Antisemitismus, was unsere östlichen Nachbarstaaten angeht. Österreich, Tschechien, Polen, das sind Wahnsinnswerte, Ungarn, wie antisemitische Vorstellungen sind. Da sind wir Gott sei Dank weit entfernt davon. Aber wir haben auch einen Punkt momentan, dass wir auf einer Insel der Seligen leben, was die Wirtschaftsverhältnisse angeht, insgesamt. Wir haben sehr viel abgehängt in unserer Gesellschaft, wir haben sehr viele soziale Probleme in unserer Gesellschaft, aber sehr viele in unserer Gesellschaft fühlen sich nicht so schlecht und bewerten ihre momentane wirtschaftliche Lage als nicht schlecht, auch die AfD-Anhänger nicht, aber wenn irgendwie unsere Gesellschaft in Krisen geraten sollte, und es werden Krisen, werden immer kommen. Es können die Banken sein, dass da wieder was passiert. Es kann, was uns bedrängt, wird sicherlich Klima sein, es wird uns anderes bedrängen. Und dann ist die Gefahr da, dass wir nicht genügend an uns gearbeitet haben. Und ich glaube, da haben wir viel zu tun. Ich wollte keinen Alarmismus machen, aber wir haben verdammt großes Potenzial von Ressentiments in unserer Gesellschaft. Und wir haben, was der zentrale Punkt ist, ein verdammt großes Potenzial in unserer Gesellschaft an Autoritarismus und autoritäre Vorstellungen. Im Übrigen sind die autoritären Vorstellungen, wir haben sie auch diesmal auch auf der Linken untersucht, es ist nicht so, aber es ist ein bisschen so. Das heißt, wir sind auch Linke sind nicht davor gefeit, autoritären Vorstellungen nachzuhängen. Und darüber sollte man nachdenken. Und ich rufe da zu einem... Bin nicht ganz pessimistisch, aber wir haben in unserer Gesellschaft einen rechten Bodensatz, der auch uns um die Füße geschwappt hat.